Wir kommen zum fünften Sendschreiben. Sardes in Offenbarung Kapitel 2. Kapitel 3, Entschuldigung, Abvers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird in weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Bevor ich auf diese einzelnen Verse eingehen möchte, will ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, auf welchen Ebenen man diese Sendschreiben betrachten kann. Wir finden als erstes eine Beschreibung der Gemeinden in der damaligen Zeit. Das sind ja konkrete Sendschreiben, Briefe, die der Jesus an die damals bestehenden Gemeinden schickt, wo er dann Dinge aufdeckt, beobachtet, beurteilt, lobt oder tadelt und eine Verheißung gibt. Und das ist für mich schon mal erschreckend, denn wir haben im Allgemeinen ja doch ein recht rosiges Bild von den Gemeinden in der apostolischen Zeit. Und wir denken immer, Mensch, das wäre doch großartig, urgemeindliche Verhältnisse. Und meinen, wäre alles wunderbar, schön, harmonisch, gute Lehre und so weiter. Aber zu unserem Erstaunen stellen wir fest, alle Probleme, die wir heute haben, gab es damals auch schon. Dass Frauen das Sagen haben in den Gemeinden, haben wir gestern gehört, dass es Götzendienst gibt, dass es Hurerei gibt, Durcheinander, alles Mögliche, also nichts Neues unter der Sonne, wenn wir heute in unsere Gemeinden blicken, das gab es immer schon. Und das ist sehr ernüchternd. Dann sind diese Briefe also nicht nur Informationen über die damalige Zeit und Situation in der frühen Christenheit, sondern diese Briefe sind natürlich auch für uns geschrieben, dass wir wie in einen Spiegel gucken als Gemeinde. Und wir uns die Frage stellen, gibt es in unserem Gemeindeleben am Ort, da wo wir zu Hause sind, Parallelen zu dem, was in den Sendschreiben beanstandet wird oder geraten wird? Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das war sicherlich auch das vornehmliche oder das vorrangige Anliegen dieser Konferenz, den seelsorgerlichen Aspekt dieser Sendschreiben zu betrachten. Aber wir können auch, und das ist ein weiterer Punkt, uns selbst, unser persönliches Leben auch hier unter die Augen unseres Herrn stellen. Was hat er in meinem Leben zu entdecken? Was passt auf mich zu? Wo muss ich Buße tun? Wo muss ich umdenken? Was muss ich mir sagen lassen? Und dann, und diesen Aspekt, den wollten wir bewusst ein wenig zurückstellen oder ausklammern, haben wir natürlich diese Sendschreiben im Buch der Offenbarung, wo uns auch die Zukunft berichtet wird der Gemeinde. Und wir haben in diesen sieben Sendschreiben sieben Perioden der Christenheit vom Anfang bis zum Ende prophetisch dargestellt. Und das ist auch sicherlich interessant zum Bibelstudium, aber das wollen wir in unserer Betrachtung hier etwas zurückstellen. Jetzt zu unserem Sendschreiben Sardes. Wer sich dafür interessiert, Sardes kann man übersetzen mit entronnen oder geflohen. einige Dinge, die uns aus der Geschichte mitgeteilt werden, dieser Stadt. Und wir haben ja auch festgestellt, dass es dem Geist Gottes gefällt, historische Begebenheiten der damaligen Zeit anzuwenden auf die Situation der Gemeinde. Das haben wir, glaube ich, in jedem Vortrag gehört, dass die Umstände der damaligen Zeit, die Lage der Stadt, die Situation, die Gewohnheiten, daran knüpft der Jesus an im Sendschreiben, und die Geschwister in den Gemeinden, die merkten, jawohl, Gott kennt unsere Situation und knüpft also bei uns allen bekannten Dingen an, um das anzuwenden auf unser Gemeindeleben. Und so sind also diese Mitteilungen, die uns die Historiker über die damaligen Städte berichten, durchaus interessant, weil wir diese Dinge oft wiederfinden, wenn wir die Sendschreiben dann betrachten. Also, Sardes war einer der größten Handelszentren der damaligen Welt, sehr zentral gelegen in Kleinasien. 5 Handelsstraßen kreuzten sich dort. Und die Historiker berichten, dass 560 vor Christus einer der Könige von Sardes der Krösus war. Und dieser Name, der steht ja für Reichtum, für Geld. Und tatsächlich war Sardes so etwas wie die Geburtsstadt des modernen Geldes, denn dort wurde unter dem Krösus, da wurden die ersten Münzen mit Gold-Silber-Legierung geprägt und in Gang gebracht. Das ist also eine ganz interessante Mitteilung aus der Geschichte. Dort war ein Fluss bekannt, Pactolus, der Goldstaub mit sich führte oder brachte und der auch dazu führte, dass es also in Sardes einen außergewöhnlichen Reichtum gab. Und ähnlich wie wir es auch von Thyatira gehört haben, war dort auch ein großer Wollhandel, Textilhandel. Ein weiteres Merkmal dieser Stadt aus der Geschichte, sie war bekannt für Vergnügungssucht. Dieser Luxus und dieser Reichtum dieser Stadt führte natürlich dazu, dass man ja schlaff wurde, dass man weich wurde, dass man zügellos wurde, vergnügungssüchtig. Es gab keine großen Probleme von außen, keine Bedrängnisse und auch die Christen in dieser Stadt. Wir lesen nichts davon, dass sie irgendwie verfolgt wurden, riesige Schwierigkeiten hatten von außen, kein äußerer Druck war da. Also eine Stadt, die im Reichtum, im Luxus schwelgte und das hatte auch auf die Christen abgefärbt, wie wir sehen werden. Die Lage dieser Stadt war sehr interessant, scheinbar unüberwindlich, denn sie konnten sich, wenn sie angegriffen wurden, zurückziehen auf eine Festung, die auf einem sehr großen, hohen Felsenvorsprung bestand und die fast als uneinnehmbar galt. Also vor Jahrhunderten, bevor das geschrieben wurde hier, da wollte der Perserkönig Kyros diese Stadt erobern. Und ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Monate lang diese Stadt dann belagert wurde, diese Festung. Also die Bevölkerung hat sich zurückgezogen oben auf diese Festung. Und man kam einfach nicht dahinter, wie können wir diese Festung stürmen. War fast unmöglich. Und in seiner Ratlosigkeit hat dann der Kyros seinen Soldaten gesagt, also, wer von euch das Geheimnis ergründet, den Zugang zu dieser Festung irgendwie feststellen kann, der soll eine große Belohnung bekommen. Wie hoch die war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurden die Soldaten motiviert, scharf zu beobachten. Und dann berichten die Historiker, dass tatsächlich im Laufe der Tage oder der Wochen ein Soldat, gerade auch in der Mittagszeit, wo alle so ein bisschen müde werden und am Einnicken sind, sich auf die Lauer gelegt hat und hat nichts anderes getan, als da oben diese Festung, die Mauern zu beobachten, ob da irgendwas zu erkennen ist. Und da oben waren dann auch die Soldaten der Leute in Sardes, die Wärter und Wächter. Und er sah dann einen von denen, der da auch sehr müde über der Mauer sich beugte und wahrscheinlich seinen Kopf auf die Hand stützte. Und in dem Moment nickt er ein, da oben der Soldat, und sein Helm fliegt runter und purzelt den Berg runter und ins Tal. Und das hat dieser feindliche Soldat beobachtet. Und da war der natürlich auch total hellwach und sah dann wieder nach einigen Minuten irgendwo in diesem Felsvorsprung eine Öffnung sichtbar wurde und was man mit bloßen Augen normalerweise gar nicht sehen kann, dieser Soldat, der seinen Helm verloren hatte, der ging auf einigen Stufen dann runter ins Tal, holte seinen Helm und verschwand dann wieder. Sodass eine Vorstellung davon entstand, es gibt also einen Weg darauf, den man eigentlich gar nicht erkennen kann, aber der dieser Soldat praktisch durch, ja, dadurch, dass er seinen Helm da geholt hat, deutlich machte. Ja, und dann war es natürlich klar, des Nachts ist dieser feindliche Soldat mit einem kleinen Stoßtrupp genau da hochgegangen, haben diese Stufen gesucht und gefunden. Und dann kamen sie da oben an, alles war am Schlafen, kein Widerstand, ein kampfloser Sieg und diese Festung wurde eingenommen. Und das Interessante ist, dass etwa 200 Jahre später das Gleiche noch einmal passierte. Eine ähnliche Geschichte wiederholt sich und wir sehen hier im Sendschreiben an Sardes, dass der Geist Gottes an diese Dinge erinnert und immer wieder von Wachsamkeit spricht. Von Sardes ist nicht bekannt, dass dort ein besonders ausgeprägter Kaiserkult gepflegt wurde, wie das in den anderen Städten, wie wir gehört haben, üblich war. Trotzdem war es eine freie Gerichtsstadt im Römischen Reich. Bekannt ist nur, dass es ein Zentrum der Kybele-Anbetung gab, ein Gottesdienst, der sehr wild, ekstatisch, wie besessen, hysterisch war. Aber diese Gottesdienste und diese Tempel, die es nun auch da gab, waren nicht unbedingt eine Gefahr für die Christen. Und auch der Kaiserkult spielte keine Rolle, so wie wir das in Smyrna gelesen und darüber gehört haben. Das berichtet also die Geschichte über die Stadt Sardes. Nun, wenn wir den biblischen Bericht jetzt vor uns haben, die Situation der Gemeinde laut Sendschreiben, stellen wir einmal fest, dass das Sendschreiben relativ kurz ist. Es gehört also neben Smyrna zu den beiden kürzesten Sendschreiben, nur 6 Verse, die uns hier berichtet werden. Und wir finden hier keine Anspielung auf irgendeine Irrlehre in Sardes. Wir finden keine Anspielung auf Verfolgung, keine Probleme mit fanatischen Juden, wie in Smyrna zum Beispiel, Synagoge des Satans, auch kein Kaiserkult. Also das ist wahrscheinlich auch die Ursache dafür, dass diese Gemeinde in Sardes in solch einem selbstsicheren, satten Zustand lebte. Sie waren lebendig tot, also ein vernichtendes Urteil des Geistes Gottes über diese Gemeinde. Nach Laodicea, da werden wir heute Nachmittag etwas drüber hören, das schärfste Urteil, der schärfste Tadel, diese sorglose Ruhe hier in Sardes. Keine Kämpfe, keine Auseinandersetzung. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Keine Anerkennung der Gemeinde, wie das in anderen Gemeinden üblich war und ausgerechnet auch in Thyatira, wo dermaßen Götzendienst, Hurerei, Verführung ist, wie wir gestern Abend gehört haben, da kann der Geist Gottes doch die Werke, die Liebe, den Glauben und so weiter, das Ausharren loben. Hier in Sardes kein Wort am Anfang des Lobes, sondern das vernichtende Urteil, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Nun haben wir ja von Friedemann Wunderlich schon gehört, in der Ukraine hat Gott diese politischen Umstände, die so dramatisch und so traurig sind, benutzt, um die Gemeinde wachzurütteln. Da gibt es also keine Probleme, keine Diskussionen über Nebensächlichkeiten, sondern die Not der Situation schweißt die Geschwister zusammen. Es wird gebetet, die Bibel hat einen ganz höheren Stellenwert auf einmal wieder und eine Erweckung scheint sich doch vorzubereiten, wenn sie nicht schon geschehen ist. Aber bei uns, wo es uns so gut geht, keine Bedrängnisse von außen, keine Verfolgung, satt, reich, wohlverseucht, sterbendes Leben, sorglose Ruhe. Das erinnert an ein Kapitel im Alten Testament, das wahrscheinlich vielen von uns auch bekannt ist, wo wir im Jeremia Kapitel 48 eine Beschreibung von Moab haben. Das trifft also jetzt nicht auf das Volk Israel zu, sondern Moab. Aber das ist eine sehr treffende Beschreibung, denke ich, unseres Zustandes oder dieser Gemeinde hier in Sardes. Ich lese vor, Jeremia 48, Vers 11. Sorglos war Moab von seiner Jugend an und still lag es auf seinen Häfen und wurde nicht ausgeleert von Fass zu Fass. Und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch nicht verändert. Also das ist eine ganz reiche Bildersprache, um deutlich zu machen, was mit einer Gruppe geschieht, die keine Probleme hat. Und hier wird aus der Weinkälterei ein Bild genommen, nicht ausgeleert worden, nicht umgeschüttet worden, nicht bewegt worden, keine Umwälzungen, keine Probleme, keine Bedrängnisse, sorglos von seiner Jugend an und deswegen ist der Geschmack ihm geblieben, kein Leben vorhanden. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr für uns und auch für unsere gegenwärtige Situation hier in unseren Gemeinden, dass diese sorglose Ruhe, dieses Wohlergehen, dieser Luxus, dieser Reichtum dazu führt, dass unser Geschmack nicht verändert wird und wir in Gottes Augen unbrauchbar sind für sein Werk. Ich werde nie vergessen, Samuel Lemp, vielleicht haben einige von euch das Buch gelesen, Niemals allein, 20 Jahre im Gefängnis um des Glaubens willen in China unter Mao Zedong und in der Kulturrevolution entlassen, hat er wieder angefangen zu evangelisieren, Gemeinde zu gründen und wurde dann der verantwortliche Leiter oder Bruder oder Älteste einer Gemeinde in Wangzhou, früher Kanton, unten im Südwesten von China mit 4000 Mitgliedern. Da kann man natürlich nicht von einer Untergrundkirche sprechen. 4000, wenn die sich versammeln, kommen natürlich in verschiedenen Gruppen zusammen, passen nicht alle in ihre Räume hinein. Aber eine ganz große Erweckung, die ausgelöst wurde durch diesen treuen, sehr fröhlichen, freudigen Bruder. Im vorigen Jahr wurde er beerdigt, fast vor einem Jahr oder genauer gesagt vor 11 Monaten. Eine Beerdigung, wo 30.000 Geschwister an der Trauerfeier teilgenommen haben, kann man sich gar nicht vorstellen. Die Trauerfeier, Beerdigung ging über einen ganzen Tag. Ich bekam dann ein Video davon. Und nur 14 Tage vorher durfte ich ihn mit einem Freund besuchen im Krankenhaus in Wangzhou. Im Alter von 89 Jahren hatte er den Wunsch, er möge doch am 90. Geburtstag vom Herrn heimgeholt werden. Aber der Herr war so gnädig und hat ihn schon 2-3 Monate vorher dann geholt. Immer noch auch dort im Krankenhaus, geprägt natürlich von seinem Leberleiden, ziemlich gelb, aber immer ein fröhlicher Mann geblieben. Was ich aber nie vergessen werde, das liegt schon ein paar Jahre zurück, das war, glaube ich, bei unserer ersten Begegnung vor 4, 5, 6 Jahren, da sagte er mir, als ich ihn fragte, was kann ich den Geschwistern in Deutschland und Europa mitgeben von unserem Such? Hast du irgendwie ein Wort, das du uns mitgeben kannst? Und dann sagte er, bitte sagt den Geschwistern, betet nicht, dass die Verfolgung oder dass der Druck aufhört in China. Je mehr Druck, je mehr Wachstum. Das werde ich nicht vergessen. Je mehr Druck, je mehr Wachstum. Nun, das wissen wir in der Botanik als Gärtner auch, dass manchmal Druck nötig ist, um Wachstum, um Wurzeln auch zu treiben. Je mehr Druck, je mehr Wachstum. Und dann sagte er, wenn der Materialismus, den ihr in Europa habt, zu uns herüberschwappt, dann werden wir genauso versanden wie ihr auch in Deutschland. Betet nicht dafür, dass dieser moderate Druck aufhört, sondern dass er bleibt. Das wird uns nah beim Herrn halten. Hier in Sardes war davon nicht zu spüren und deswegen haben wir hier auch diesen Zustand, diese sorglose Ruhe, die einschläfernd fast hypnotisierend wirkt. Und deswegen ein ganz aktuelles Sendschreiben auch für uns. Wir haben auch festgestellt, dass der Jesus, wenn er sich vorstellt hat als Absender, dass seine Eigenbeschreibung irgendwie zum Anliegen des Sendschreiben passt und eine Bedeutung hat für die Gemeinde. Denn ausgerechnet dieser eingeschlafenen Gemeinde oder fast toten Gemeinde stellt der Jesus sich vor aus der in Vers 1, dieses sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Und die sieben Geister, die werden ja in Kapitel 4, Vers 5 beschrieben. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also ein Bild voller Leben, könnten wir sagen. Feuerfackeln. Kraft, Energie, Licht, Leben. Und ich erinnere an den Ausspruch von Sören Kierkegaard, Christentum ist Brandstiftung. Und das wird uns hier vorgestellt in dem Herrn, der sich so hier zu erkennen gibt, als der die sieben Geister Gottes hat. Eine Fülle von Leben, von Kraft, von Energie, von Licht, alles ist vorhanden in ihm. Und das ausgerechnet zeigt er der Gemeinde in Sardes, die am Einschlafen ist. Wir finden hier kein Lob, wie schon erwähnt, sondern nur ein kurzer Satz. Du hast einen wunderbaren Namen, mit anderen Worten, du hast ein gutes Bekenntnis, aber kein Leben, du bist tot. Das erinnert mich immer an eine Begebenheit, als wir die goldene Hochzeit meiner Eltern feierten, irgendwo in Berleburg, in einem Restaurant, hatten meine Eltern einen Raum gemietet. Wir Kinder waren alle eingeladen mit unseren Kindern. Wir sind noch nie da gewesen und wir kamen dort an und gehen dann durch eine Tür in diesen kleinen Saal, wo alles vorbereitet war für die Feier. Ich mache die Tür auf, ging voran vor meiner Frau und vor meinen Kindern und dann gucke ich entsetzt und erschrocken nach oben und da stürzt sich so ein Riesenadler auf mich herab mit gespreizten Krallen und offenem Schnabel und glühenden Augen. Ich kriege einen fürchterlichen Schreck und in der nächsten Sekunde ist mir natürlich klar, der ist nur ausgestopft, kein Leben drin. Und habe mich geschämt von meinen Kindern, dass ich mich durch solch eine Sache da irritieren lasse. Aber das ist das Bild von Sardes. Scheinbar alles vorhanden, was auf Leben hinweist, aber doch tot, ausgestopft, nicht echt. Der Schein trügt. Und deswegen finden wir auch zweimal in diesem Sendschreiben die Aufforderung, sei wachsam. In Vers 2 und auch in Vers 3. Vers 2, sei wachsam. Vers 3, wenn du nicht wachen wirst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Eine Anspielung auf ihre alte Geschichte, die ja immer von Generation zu Generation erzählt wurde, dass eben wegen der Schläfrigkeit oben auf der Mauer diese Festung, diese Stadt besiegt werden konnte. Eine Erinnerung an Kyros. Man sagt ja, im Schlaf ist man dem Tod am ähnlichsten. Und das ist tragisch, wenn wir in unseren Gemeinden in solch einen Zustand geraten. Erinnern wir uns daran, der Teufel schläft nicht. 24 Stunden Tag für Tag. Er schleicht umher wie ein brüllender Löwe, um zu suchen, wen er verschlingen kann. Er ist der Verkläger der Brüder, Offenbarung 12, Vers 10, der Tag und Nacht vor dem Thron Gottes steht, vor Gott steht, um uns zu verklagen. Tag und Nacht. Er schläft nicht. Wie ein Bluthund ist er auf dem Weg, um irgendwie zu schaden, uns aufzuspüren. Und deswegen die Worte des Herrn Jesus auch an seine Jünger immer wieder, wachet und betet. Und ich habe heute Morgen noch einmal gelesen im Markus-Evangelium, das sind so die letzten Worte des Herrn Jesus, die er öffentlich zu seinen Jüngern spricht, bevor er dann in Richtung das letzte Abendmahl und Gethsemane geht. Und ich würde gerne mit euch diese letzten Verse lesen in Markus 13, Vers 33. Und da finden wir noch einmal zusammengefasst die Sorge des Herrn um seine Jünger und auch um seine Gemeinde. Markus 13, Vers 33, seht zu, wacht und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist, gleich wie ein Mensch, der außer Landes reist, und das war ja das, was der Herr vorhatte, außer Landes zu reisen, sein Haus verließ und seinen Knechten die Gewalt gab und einem jeden sein Werk und dem Torhüter einschärfte, dass er wache. Vers 35, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, des Abends, Mitternacht, Hahnenschrei, frühmorgens, damit er nicht plötzlich kommt und euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. Und dann beginnt Kapitel 14 mit dem Passa. Fest der ungesäuerten Brote und ihren Priestern und Schriftgelehrten, die an Jesus mit List greifen und ihn dann schließlich töten möchten. Also ein letzter Appell an seine Jünger, um wirklich um alles willen, wacht, passt auf, ihr Türhüter, ja, dass der Feind nicht kommt und stört und tötet. Dann finden wir hier in Vers 2 die Aufforderung, stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe dein Werk nicht völlig erfunden vor meinem Wort. Stärke das Übrige, das sterben will. Also es gab einige, da würden wir heute sagen, ein bisschen plump, die zucken noch, da ist noch irgendwie Leben zu erkennen. Es schwindet, aber es ist Hoffnung da, es kann noch gestärkt werden. Stärke das Übrige, das sterben will. Ein ganz kleiner Exkurs, wir haben nicht viel Zeit dafür. Wie verliert eine Gemeinde Leben? Einmal, wenn man sich mehr mit der Vergangenheit, mit Tradition beschäftigt, als dass man sich neuen Aufgaben und Zielen stellt. Man guckt nur noch in den Rückspiegel, man hat keine Zukunftsperspektiven mehr und man bewahrt die Traditionen, guckt nach hinten. Man ruht sich auf dem Erbe der Väter, anstatt mit den anvertrauten Pfunden zu wuchern. Und das hat ja auch der Jesus in diesen letzten Worten darauf angespielt. Ich habe euch was anvertraut. Und deswegen wacht und hütet euch vor denen, die einbrechen wollen. Eine zweite Sache, wenn Formen in unseren Gemeinden, Ordnungen, Gemeinderegeln wichtiger werden als die lebendige Beziehung zu unserem Herrn und zu unseren Geschwistern, dann schwindet das Leben. Viele Gemeinden, da sage ich nichts Neues, erinnern mehr an einen Eiskeller oder Friedhof, wo Ruhe und Ordnung ist, aber eben kein Leben mehr. Da, wo Leben ist, äußert sich das durch Lachen und Weinen, manchmal auch durch Chaos, durch Unordnung, Geschrei, da wo Neugeborene sind, wo die Kinder in die Pubertät kommen und so weiter, da ist natürlich nicht alles in Ordnung, aber ein Zeichen von Leben. Und da ist Arbeit. Was sind unsere Gesprächsinhalte, wenn wir über unsere Gemeinde nachdenken oder wenn wir uns zusammentreffen zum Kaffee trinken oder hoffentlich nicht nur auf einer Beerdigungsnachfeier miteinander reden. Ordnungsfragen oder ist wirklich der Jesus und sein Wort, das uns antreibt, bewegt, das uns wirklich unter den Nägeln brennt? Wenn ich daran denke, das habe ich in diesen Tagen hier gehört, dass sich eine Gemeinde spaltet, man muss sich das vorstellen, über die Frage, dürfen wir beim Abendmahl auch Traubensaft benutzen oder muss es Wein sein, und dass man dann auseinandergeht, das ist doch nicht zu fassen. Wie ist so etwas möglich? Oder eine andere Gemeinde, wo ein Bruder auf die Idee gekommen ist, ja, ist ja ein Abendmahl, das dürfen wir doch nicht am Vormittag feiern, das muss am Abend sein. Und dass solche Banalitäten dazu führen, dass eine Gemeinde auseinandergeht. Wie kann man dahin kommen? Indem man nicht wacht, indem man nicht beim Herrn bleibt, unser Herz nicht für ihn schlägt. Dann hält man sich auf mit solchen nebensächlichen Dingen. Oder wenn ich an die Probleme der Brüderversammlungen denke, mit der Sitzordnung, darf man kaum hier erzählen in diesem Raum, was da für Diskussionen und Spannungen entstanden sind, als mal irgendwann der Vorschlag gemacht wurde, ob man sich vielleicht auch als Ehepaar zusammensetzen darf im Gottesdienst oder ob man weiterhin, wie schon seit Generationen, doch in getrennten Blöcken sitzt. Man kann sich nur schämen, dass solche Dinge unsere Gesprächsthemen und Diskussionsthemen sind. Ein weiterer Punkt, wenn materielle Dinge wichtiger werden als Menschen und geistliche Anliegen. Geld, Gemeindebau, Finanzierung, Verwaltung und so weiter, wenn das unsere Gespräche ausmachen. Und wenn wir dann mehr Zeit mit Diskussionen über solche Dinge verbringen und Beratungen, als wir miteinander beten. Man vergleiche mal die Länge der Brüderstunden mit der Länge der Gebetsstunden. Das ist ein gutes Indiz für unseren Zustand. Es gibt es eben nicht mehr, ein Buch, was ich immer wieder lese, Erweckung nach dem Herzen Gottes, Leonard Ravenhill. Kurzes Zitat. Nicht Humanismus, nicht Kommunismus oder Spiritismus ist Gottes Problem, sondern das tote Christentum. Wir sprechen über die Ewigkeit, leben und denken aber, als würde die Zeit hier niemals enden. Wo sind die Gläubigen, die sich der Ewigkeit wirklich bewusst sind? Wo sind die Seelen, die bis zur Weißglut für Gott brennen, weil sie seinen heiligen Namen und seine Gegenwart fürchten und deshalb mit ewigen Werten vor Augen leben? Ja, das ist die Klage eines Bruders, ist inzwischen auch schon einige Jahre beim Herrn. Wo sind die Seelen, die bis zur Weißglut für Gott brennen? Auch eine schöne Erinnerung hier an den Herrn, der dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ja, jetzt müsste man einen Exkurs machen, wie entsteht ein neues Leben in unserer Gemeinde? Ein Blick auf die Uhrzeit, dass es zeigt, dass das nicht möglich ist. Aber vielleicht darf ich doch an eins erinnern, und das bringt uns auch ein bisschen hier wieder in den Zusammenhang mit unserer Malachi-Konferenz. Im letzten Buch des Alten Testamentes, Malachi, das ist oder wird auch das Buch der frechen Fragen genannt, wo Gott um sein Volk ringt und versucht, sie aus ihrer Selbstsicherheit und Schläfrigkeit herauszuholen und alle möglichen Vorwürfe macht und die reagieren nur gähnend. Was hast du überhaupt? Wieso sind wir von dir abgewichen und wieso haben wir uns verunreinigt und so weiter und so weiter? Worin sollen wir umkehren? Worin haben wir dich beraubt und was haben wir wieder dich beredet? Also ganz ahnungslos tun sie, als Gott hier in seiner Liebe und Eifersucht noch einmal sie wachrütteln möchte. Naja, und dann endet Gott sei Dank in Kapitel 3, Vers 5, dieses Wortwechsel damit, dass wir lesen. Und mit diesem Vers hat damals auch der Martin Feder gemeint, man sollte diesen Kreis von Brüdern Malachi-Kreis nennen. Da unterredeten sich, die den Herrn fürchten. Sie unterredeten sich miteinander. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und welche seinen Namen achten. Also da gab es einige in der damaligen Zeit, die zu unterredet haben. Die haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir können uns nicht laufen, nur entschuldigen. Wir müssen reagieren auf dieses werbende Ringen Gottes um unsere Gemeinde, wenn ich das mal so auf unsere Zeit übertragen darf. Und dann haben sie miteinander gesprochen und haben wahrscheinlich auch miteinander gebetet. Und Gott merkte auf. Und hier sind viele Geschwister unter uns, die sind in einer ähnlichen Situation. Die kommen nicht mehr klar mit der Gesamtsituation in der Gemeinde. Resignieren. Was können wir überhaupt noch machen? Aber ihr könnt euch unterhalten, unterreden und hoffentlich nicht nur miteinander reden, sondern miteinander beten. Und dann wird der Herr aufmerken und er wird handeln. Und das ist auch unser großer Wunsch für uns hier als Malachi-Konferenz, dass wir jetzt nach Hause gehen in unsere Gemeinden, wo es vielleicht ähnlich so aussieht wie in Sardes. Und ich fürchte, das ist ein ganz treffendes Bild für unsere gegenwärtige Situation der evangelikalen Gemeinden. Diese Schläfrigkeit und Gleichgültigkeit, ja, dass wir uns unterreden, dass wir uns in kleinen Gebetsgruppen treffen vielleicht. Und das wird Kreise ziehen. Und Gott wird aufmerken, er wird handeln. Das hat er verheißen. Und bitte resigniert nicht. Und wenn ihr nur zwei oder drei oder vier seid, sprecht miteinander, tauscht euch aus, schüttet das Herz aus, aber dann auch gemeinsam vor dem Herrn. Und er wird handeln. Zurück zu unserem Sendschreiben. Ich habe deine Werke nicht völlig erfunden. Das heißt mit anderen Worten, Gott konnte mehr erwarten. Wir haben, ich glaube, ja, am ersten Abend von Eberhard gehört, wie Gott investiert hat in die Gemeinde. Und kann man das nicht auch von unseren Gemeinden sagen, vielleicht auch von deinem und meinem Leben, wie hat Gott uns überschüttet mit einer guten geistlichen Versorgung? Wir haben die Bibel, wir haben Auslegung, wir haben Bücher, wir haben begabte Brüder, die uns das Wort Gottes verkündigen. Tja, aber was kommt dabei raus? War das eine Fehlinvestition? Ich habe deine Werke nicht völlig erfunden. Gedenke, wie du empfangen hast. Ja, wir haben doch auch alles nur geschenkt, auch nur geerbt. Welch ein Reichtum an geistlichen Wahrheiten haben unsere Väter im Glauben in der Bibel entdeckt durch intensives Bibelstudium. Wir haben das alles übernommen. Vielleicht erinnern wir uns auch an bessere Zeiten vor Jahrzehnten, vielleicht auch an die Zeit der ersten Liebe. Aber was ist davon übrig geblieben? Und deswegen hier dieser Bußruf: Gedenke und tue Buße, kehre um, erinnere dich daran an diese Zeit, wie du das bekommen hast. Es geht nicht darum, dass wir uns ausstrecken nach neuen Offenbarungen, nach einer besonderen neuen Erfahrung, nach einer Ausgießung des Heiligen Geistes unserer letzten Zeit, wie manche Christen meinen, dass wir das erwarten können, sondern hier geht es darum, dass wir etwas bewahren. Vers 3. Gedenke, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Bewahren bedeutet nicht verwahren, sondern pflegen, schätzen, verteidigen, damit arbeiten. Darum geht es. Das, was Gott uns anvertraut hat, dass wir es wertschätzen und damit für den Herrn arbeiten, ja, der wiederkommen wird. Und lasst uns daran denken, der Jesus hat die 7 Geister. Eine Fülle von Kraft steht uns zur Verfügung. Wir haben früher gesungen, in ihm ist alles, was du brauchst. Wenn keine Liebe da ist, keine Kraft, keine Freude da ist, in ihm ist alles, was du brauchst. Ja, hier stellt sich der Jesus so vor, er ist doch derselbe geblieben. Und wenn wir auch nicht dieselben geblieben sind, er möchte doch mit neuem Feuer, mit neuer Freude uns erfüllen, dass etwas in Bewegung kommt. Und tue Buße. Ja, worüber denn Buße? Über das Weib Isabel, die verführt zur Hurerei oder Götzenopfer zu essen und dergleichen mehr. Nein, Buße über Gleichgültigkeit, über Todesstarre. Und dann kommt diese Warnung: Wenn nicht, dann werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, um welche Stunde. Dann kommt der Herr. Er wird nicht erwartet, man ist auch nicht erfreut, wenn er kommt, sondern erschrocken. Ich denke nicht, dass das hier eine Anspielung ist auf die Entrückung. Das kann man sich ja auch anwenden. Sondern der Herr kommt wie ein Visitor, wie einer, der plötzlich eine Inspektion macht. Vielleicht, wie jetzt in der Ukraine, Dinge zulässt, dass wir ja auf die Probe gestellt werden und deutlich wird, wie ist unser geistlicher Zustand. Und ich daran denke, dass der Friedemann geschildert hat, dass einige von den Ältesten mit der Kalaschnikow dort jetzt stehen und auf andere schießen oder etwas verteidigen wollen, die vorher mit Gottes Wort in der Hand auf der Kanzel gestanden haben, dann ist das doch erschütternd. Wenn der Jesus uns visitiert, uns besucht, unsere Gemeinde, in welchem Zustand findet er uns da? Und da denke ich auch an die sogenannte Brüderbewegung. Viele oder einige von uns kommen ja aus dieser Bewegung. Und wie rühmen wir uns auch dessen, was uns die Väter gegeben haben? Wie viel haben wir bekommen? Aber was haben wir damit gemacht? 1933, es wird wohl keiner von uns dabei gewesen sein, kam dann solch eine Visitation Gottes über die Brüderbewegung in Form keiner Christenverfolgung, wie man sie klassisch kennt, sondern dass Adolf Hitler damals ein Verbot der christlichen Versammlungen ausgesprochen hat. Und man darf sich nur noch versammeln, wenn man den Staat Adolf Hitlers bejaht, lebensbejahend ist und keine Juden in der Gemeinde hat. Und dann diejenigen oder wir, diejenigen, die wir uns so gerühmt haben, geistliche Erkenntnisse, was passierte da? Ich kann es nicht nachprüfen, aber man sagt, dass 80-90% aller Versammlungen in Deutschland sich Adolf Hitler unterworfen haben, haben ihm die Hand ausgestreckt, heil dir, wie die alten Römer zu ihrem Kaiser, Adolf Hitler als Heiland bezeichnet. Und dann kann man glühende Briefe lesen, die an den großartigen Führer geschrieben wurden, den Gott geschickt hat, um uns aus der sozialen, wirtschaftlichen Krise herauszuholen und so weiter und so weiter. Tja, dazu sind wir fähig. Ich sage das nicht, um verächtlich über alte Brüder zu reden, sondern was würden wir denn heute machen, wenn ein ähnliches Verbot uns treffen würde? Würden wir uns anders verhalten? Wir sind doch nicht mehr in der Lage zu protestieren, wenn einer der Führer der Evangelikalen in Deutschland, der Vorsitzende der Theologischen Kommission der Weltweiten Allianz ist, Thomas Schirmacher, den manche von uns persönlich kennen, im letzten Pro habe ich das kopiert, Das steht da zusammen mit dem Papst Franziskus. Es war sein dritter Besuch dort. Und er war dort mit einigen Führern der Kreismarsch- und Pfingstbewegung, um mit dem Papst über die in Kürze anstehenden Reformen und weitreichenden Pläne über das ökumenische Verhältnis zu anderen Kirchen zu treffen und so weiter. Und Schirmacher schreibt dann davon, wie sie ganz vertrauliche Gespräche hatten, worüber man nicht berichten möchte, und welche vertrauensvolle Beziehung inzwischen entstanden ist. Das nimmt man zur Kenntnis. Steht da einer auf und protestiert, wie Luther damals? Da haben wir uns so dran gewöhnt, dass wir überhaupt nicht mehr erschrecken und gar nicht mehr merken, wohin wir gekommen sind, wenn, ich sag mal, unsere Führer solche Dinge tun, die unsere Glaubensväter, wenn ich mal zurückgehen darf, bis zur Reformation, die den Papst als Antichristen bezeichnet haben oder aus den Erstgeborenen des Teufels, wie Spurgeon das ausgedrückt hat. Wenn man heute flirtet mit dem Vatikan, das ist nicht zu fassen. Diese Gleichgültigkeit in unseren Gemeinden, was wird der Herr sehen, wenn er uns in dieser Weise besuchen würde? Aber schön ist, dass dann doch noch so etwas kommt wie ein Lob an einige wenige Namen in Sardes, von denen wird gesagt, sie werden mit mir die ihre Kleider nicht besudelt haben. Ich weiß nicht, wie das in eurer Übersetzung steht. Das ist ja ein Wort, was man nicht so viel braucht. Andere Übersetzungen wahrscheinlich beschmutzt haben. Wie steht das bei Schlachter oder Luther? Befleckt ist auch nett, aber besudelt finde ich noch ein bisschen drastischer. Da wird die ganze Abscheu des Herrn vor dieser Art von Besudelung der Gleichgültigkeit in einem Wort ausgedrückt. Das, was wir für, können wir nichts machen bezeichnen, das nennt der Herr hier eine Besudelung. Diese Anpassung, diese Gleichgültigkeit ist Besudelung. Nicht Hurerei, Götzendienst, sondern die Müdigkeit, Bequemlichkeit und dieser schlafähnliche oder todesähnliche Zustand. Aber es sind einige wenige da, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden einhergehen mit weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Das ist natürlich ein außergewöhnliches Lob für einige wenige in dieser Menge, von denen der Herr sagt, sie sind es wert. Ist natürlich nicht ihr eigener Wert, den sie da haben. Und die weißen Kleider, das ist einmal das Kleid der Gerechtigkeit, was uns geschenkt wird bei der Wiedergeburt. Aber wir lesen auch in Offenbarung 19 von dem Hochzeitskleid der Braut, das von uns gewoben wird durch unsere Treue und Entschiedenheit, durch unsere Wachsamkeit. Sie sind es wert und ihr Name wird nicht ausgelöscht werden. Mögen sie auch aus anderen Gemeindelisten gestrichen werden oder ausgeschlossen werden, wegen ihrer Bibeltreue und Hingabe an den Herrn, weil sie bis zu Weißglut für ihn brennen, wenn es das noch heute gäbe. Und er wird seinen Namen bekennen vor seinem Vater und vor den Engeln. Hier auf der Erde vielleicht verachtet, belächelt, für altmodisch erklärt, unwissenschaftlich, intolerant. Aber der Herr merkt auf, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ein treffendes Bild vom Protestantismus entronnen. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, die Zeit ist abgelaufen. Aber ich möchte doch noch eine Anwendung auf uns, die sogenannten Evangelikalen, machen und dann will ich auch schließen. Entronnen. Manche unter euch sind das buchstäblich aus Russland oder Kasachstan, sind hier nach Deutschland gekommen. Andere sind vielleicht aus dem Katholizismus entronnen, vielleicht auch aus der toten Orthodoxie der evangelischen Kirche, woher auch immer. Wir haben auch schöne Namen. Evangeliumsbaptisten, christliche Gemeinde, Evangeliumsgemeinde, Bibelgemeinde, freie evangelische Gemeinde, auch eine Bezeichnung, die von Leben eigentlich sprüht. Evangeliumschristen-Baptistengemeinde, welch ein wunderschöner Name. Wie viel haben wir auch empfangen, wie viel haben wir gelesen und gehört, und doch nur ein Leben auf Sparflamme. Kein Gedanken, dass der Jesus kommen könnte, um uns zu prüfen oder auch zur Entrückung meinetwegen. Keine siedende Freude am Herrn und am Wort Gottes, sondern allgemeine Müdigkeit. Wie ist das tragisch, solch ein Zustand. Ich habe hier ein altes Buch, das gibt es nicht mehr, kann ich euch auch nicht anpreisen, von Georg Huntemann. Müsst ihr euch mal vorstellen, der ist, glaube ich, in diesem Jahr im Frühjahr heimgegangen oder was im letzten Jahr, ich weiß es nicht. Der war doch tatsächlich Professor für Konfrontationstheologie in Basel. Das hat es also mal gegeben, Konfrontationstheologie in Basel. Heute undenkbar, auch nicht auf der Bibelschule. Also Mann war das natürlich auch, ein Giftzwerg, sagt man, kleiner Mann. Aber der hatte eine spitze Feder, sage ich euch, und ein offenes Wort. Also ich kann seine Bücher, wenn ihr irgendwo im Antiquariat seht, kann ich euch nur von Herzen empfehlen, hier ein Buch, die Selbstzerstörung des Christentums überwinden. Ich lese euch nur ein paar Zeilen vor. Und das trifft so auf Sardes und auf uns zu. Der christliche Glaube ist eine Sache des Herzens und nicht des Verstandes. Es gibt eine Art von Bibeltreue, die Glaube mit Ideologie verwechselt. Da wird aus der Prophetie eine detaillierte Zukunftsprognose und aus dem biblischen Weltverständnis eine quasi wissenschaftliche Weltanschauung entwickelt. Solche Gläubigen sichern sich die Wahrheit als ein pseudowissenschaftliches Programm, während ihnen Wahrheit als Glaube, Liebe und Hoffnung verloren geht. Christentum kann dann zu einer Art ideologischen Überbaus degradiert werden, unter dem die Raubtiernatur des Menschen ungebrochen weiterleben kann. Und das können manche von uns bezeugen in den Gemeinden. Die Raubtiernatur des Menschen ungebrochen weiterleben kann. Es gibt Brüderstunden, wo man sich gegenseitig an die Buchstäbe, an die Gurgel gegangen ist. Man soll es nicht für möglich halten. Bekehrung aber ist eine Bekehrung des Herzens und nicht der Umtausch eines Weltbildes gegen ein anderes im Verstand. Ich finde das sehr, sehr deutlich ausgedrückt. Das ist das Problem von Sardes und von unseren evangelikalen Gemeinden. Dass unser Leben gar nicht mehr berührt wird von dem, was wir dogmatisch als wichtig und klar und biblisch erkannt haben. Lass mich zum Schluss noch ein Gebet lesen von Spurgeon. Es hat mich sehr, sehr bewegt. Am Ende einer Predigt. Herr, behüte mich auf allen Wegen. Behüte mich im Tal, damit ich nicht über meinen niedrigen Stand murre. Behüte mich auf dem Berg, damit ich nicht schwindelig werde vor Stolz, so hoch erhoben zu sein. Behüte mich in der Jugend, wenn meine Leidenschaften stark sind. Behüte mich im Alter, wenn ich mir auf meine Weisheit etwas einbilde und deshalb ein größerer Tor sein mag als selbst die Jungen. Behüte mich, wenn es zum Sterben geht, damit ich nicht am letzten Ende dich noch verleugne. Behüte mich im Leben, behüte mich im Sterben, behüte mich in der Arbeit, behüte mich im Leiden, behüte mich im Kampf, behüte mich in der Ruhe, behüte mich überall, denn überall habe ich dich nötig, o mein Gott. Und das sollte auch unser Gebet sein, die wir uns mehr oder weniger doch irgendwie alle in Sardes wiederfinden. Beten wir noch. Herr Jesus, wir haben Bewahrung nötig. Wir erinnern uns an deine Worte, wacht und betet. Wir denken daran, wie du aus dem Türhüter eingeschärft hast. Wachet. Ja, du siehst, in welch einer Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit wir so dahin schlabbern, ohne uns bewusst zu sein, wem wir dienen, wer du bist, der du die sieben Geister Gottes hast, eine Fülle von Leben und Kraft. Herr, das wünschen wir uns doch sehr, wenn wir hier so einige Tage zusammen sind. Hab Dank, dass wir uns da reden dürfen. Hab Dank, dass wir zu dir beten dürfen, dich bitten dürfen. Bitte bewahre uns und schenke doch, dass etwas von deinem Leben auch in unserem Leben wieder neu angefacht wird. Herr, und dass es zu einer Erweckung kommt, da, wo du uns hingestellt hast. Amen.